Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
DRS 2, wir kommen zu Kontext. Fast ein halbes Jahrhundert lang hat Fidel Castro den Gang der Dinge auf der Karibikinsel Kuba bestimmt. Gesundheitlich angeschlagen, ist der Kommandant in Jefe von seinen politischen Ämtern letzte Woche formell zurückgetreten. Wird ihn die Geschichte freisprechen, so wie es sich der Kommandant immer gewünscht hat? Hören Sie einen politischen Nachruf von Erwin Dettling.
Das Meer in Havanna rauscht wie immer. Fischer stehen am Malecón, an der monumentalen Uferstraße, warten stundenlang auf einen Fang. Aus den Straßencafés tönen die Klänge der Lieder, die viel älter sind als Fidel Castro. Die Menschen lärmen und lachen in den Straßen der historischen Altstadt von Kuba. Sie scheinen unbeeindruckt davon, was der Kommandant in Jefe Fidel Castro eben verkündet hat. 1,5 Jahre lang hatten die Kubaner Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass der lateinamerikanische Superrebell nicht mehr selbst an vorderster Front die Zügel in der Hand halten will. Denn bereits im Juli 2006 hatte Fidel Castro krankheitsbedingt seinem 76 Jahre alten Bruder Raúl Castro Ruz sein Machtportfolio interimistisch übertragen. Ein halbes Jahrhundert gestählt und geschult in der Kunst des Ausharrens, nehmen die Kubanerinnen und Kubaner jetzt auch die Nachricht vom definitiven Abschied von Fidel Castro hin. Fidel mag aus allen Ämtern sein, aber er bleibt in den Köpfen der Menschen. Solange Castro lebt, wird er in Kuba im Bewusstsein der Leute, der Kommandante, bleiben. In der Stunde des Abschieds hat sich Fidel Castro einmal mehr als gewiefter Kommunikator in der Parteizeitung Granma in Szene gesetzt.
In Bezug auf meine Gesundheit war ich besonders vorsichtig, steigende Erwartungen zu verhindern. Ich fühlte, dass ein ungünstiges Ende meiner Amtszeit eine dramatische Nachricht für die Menschen inmitten des Kampfes wäre. Es war meine erste Pflicht, nach vielen Jahren der Anstrengung, unser Volk politisch und psychologisch auf meine Abwesenheit vorzubereiten. Es wäre ein Verrat an meinem Gewissen, eine Verantwortung anzunehmen, die mehr Beweglichkeit und Hingabe verlangt als die, die ich physisch geben kann. Das sage ich ganz frei von Dramatik. Glücklicherweise kann unsere Revolution auf Kader der alten Garde und andere zählen, die in den frühen Etappen der Revolution sehr jung waren. Ich sage euch nicht lebewohl, mein einziger Wunsch ist es, als Soldat der Ideen weiterzukämpfen. Ich werde unter dem Titel »Betrachtungen des Kameraden Fidel« weiterschreiben.
Der Kommandant in Jefe hat sich nach seinem Rücktritt einen neuen Posten geschaffen, Chefkolumnist der Nation. Chef wollte Fidel Castro schon immer sein.
El primero de enero de 1959, Fidel Castro y su banda de revolucionarios barbudos desplazó al gobierno de Fulgencio Batista.
Am 1. Januar 1959 fegte Fidel Castro zusammen mit seinen bärtigen Revolutionären die Regierung von Fulgencio Batista weg. Castro hatte im Jahre 1953 bereits einen fehlgeschlagenen Aufstand gegen die Batista-Diktatur angeführt. Er wurde eingesperrt und später ins Exil geschickt. 1956 kam Castro in geheimer Mission mit 81 seiner Anhänger aus Mexiko nach Kuba zurück. Entgegen aller Erwartungen gelang es Fidel Castro und seiner Guerilla, das blutrünstige und korrupte Regime von Batista zu stürzen. Anfänglich begrüßte die ganze Welt den Sieg von Fidel Castro in Kuba.
Y ejecutar a sus enemigos políticos.
Was tun mit so viel Macht, welche die Revolutionäre in Kuba plötzlich hatten? Fidel Castro machte sich keine Illusionen darüber, was das Volk von ihm und seinen bärtigen Revolutionären erwartete.
La dictadura se ha derrumbado.
Die Diktatur ist zwar gefallen, weil wir Batista empfindliche Niederlagen beigefügt haben, das heißt aber noch nicht, dass die Revolution gesiegt hätte.
El triunfo de la revolución.
Die Revolutionäre in Havanna mussten Anfang der 60er Jahre rasch beweisen, dass sich die Dinge in Kuba an der Basis änderten. Sie arbeiteten neue Gesetze aus, die Verstaatlichungen von Land, ausländischen Firmen und privatem Besitz erlaubten. Die Unterstützer von Fidel Castro gingen sofort daran, den Menschen systematisch Schreiben und Lesen beizubringen. Die Revolutionäre taten nicht nur gute Werke, sie verbreiteten ihr Programm mit einem mächtigen Propagandaapparat.
1961. Se inaugura con una revolucionaria campaña de alfabetización.
Das Jahr 1961 hat mit einer revolutionären Alphabetisierungskampagne begonnen. 1 Million Analphabeten, fast der sechste Teil der kubanischen Bevölkerung, hinterließen die vorherigen Regierungen den Revolutionären als Altlast zurück.
Als Fidel Castro 1959 in Kuba die Macht übernahm, tobte der Kalte Krieg. Die bärtigen Revolutionäre in Havanna wurden in Moskau und in Washington umworben und mit Hilfsangeboten überhäuft. Für die USA, nur 90 Meilen von Havanna entfernt, war klar, dass Kuba in ihrem Einflussbereich bleiben sollte. Und Fidel Castro gelang es anfänglich auch, Washington zu beruhigen.
Ich bin kein Kommunist. Ich stimme mit den Kommunisten nicht überein. Das untermauern meine Handlungen.
Die amerikanischen Medien gingen mit dem legendären Revolutionär aus Kuba auf Schmusekurs. Anlässlich einer Direktübertragung aus Havanna führte Fidel Castro im Schlafanzug seinen Sohn Fidelito mit Hündchen auf dem Schoß an einer amerikanischen TV-Show vor.
Fidelito. Hello, Fidel Junior.
Hi.
That's a very good-looking puppy you have there. Is he yours?
Der amerikanische Schmusekurs gegenüber Fidel Castro fand in den frühen 60er Jahren ein abruptes Ende, als Kuba seine diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen mit Moskau und dem damaligen Ostblock intensivierte. Die Gegner der kubanischen Revolution im Land versuchten zusammen mit den USA, Fidel Castro in der Schweinebucht mit Waffengewalt zu entfernen. Alle militärischen Versuche scheiterten kläglich und Fidel Castro gab am 16. April 1961 die neue ideologische Ausrichtung seiner Revolution bekannt.
Wir sagen es über alle Zweifel hinweg. Wir sind Marxisten und Leninisten.
Der Damm war gebrochen. Die USA brachen wirtschaftlich und diplomatisch mit Kuba und verhängten ein Handelsembargo über die Insel, das bis heute anhält. Auf der Achse Havanna-Washington brach eine Eiszeit aus. Kuba ließ sich von der Sowjetunion dazu überreden, auf der Insel Raketen mit atomaren Sprengköpfen zu stationieren. Präsident John F. Kennedy ließ keine Zweifel darüber offen, was der Welt bevorstehen könnte.
We will not prematurely or unnecessarily.
Wir werden nicht zu früh oder unnötig das Risiko eines weltweiten nuklearen Krieges eingehen, aber wir werden vor diesem Risiko auch nicht zurückschrecken, wann immer wir dieses Risiko eingehen müssen.
Der nukleare Krieg konnte abgewendet werden, nachdem die USA und die Sowjetunion über den Kopf von Fidel Castro hinweg den Abzug der nuklearen Sprengköpfe von der Karibikinsel vereinbarten. Die ideologische und mediale Schlacht zwischen Kuba und den USA, die damals in den amerikanischen Wochenschauen begann, hält bis heute an.
Eine Revolution ist für jedes Land das gewalttätigste Mittel, den Wandel herbeizuführen. Revolutionen bringen Tod, Zerstörung und Hass. Die kubanische Revolution entfernte einen Diktator und produzierte gleichzeitig einen neuen, Fidel Castro.
Die propagandistischen Überzeichnungen auf beiden Seiten kannten kaum Grenzen. Die amerikanischen Präsidenten kamen und gingen im Verlauf der Jahrzehnte. Alle Umsturz- und Mordversuche gegen Fidel Castro scheiterten. Fidel Castro blieb, und er versteht bis heute, in der Weltöffentlichkeit das amerikanische Handelsembargo gegen Kuba als Hauptgrund darzustellen, warum die kubanische Revolution nicht alle Ziele erreichen konnte.
Ese cruel bloqueo, esa política hostil.
Wir erleiden diese grausame, unmenschliche Blockade. Wir erdulden diese feindselige Politik, terroristischen Aktionen und die Aggressionen der Vereinigten Staaten. Die USA empfinden gegenüber uns Impotenz und Zorn, weil die USA mit dem unerwartet harten Widerstand unseres Landes nicht gerechnet haben.
Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass Fidel Castro seinen Kultstatus weitgehend dem amerikanischen Handelsembargo verdankt. Was in Kuba immer schief lief, Schuld daran war die Handelsblockade. Eingebunden in den Rat der gegenseitigen Wirtschaftshilfe, Comecon, hielten die Sowjetunion mit ihren Eigeninteressen im Hinterhof der USA und die Ostblockstaaten Kuba mit Nahrungsmittel, Öl und mit Industriegütern bei Laune. Mehr nicht. Die Infrastruktur auf der Karibikinsel ist veraltet und verrostet. Fast 50 Jahre nach der revolutionären Machtübernahme sind in Kuba die Nahrungsmittel noch immer rationiert. Die Wohnsituation ist ungelöst. 2/3 des Wohnraums von Kuba ist baufällig. Die Mängel im Inneren hinderten Fidel Castro nicht daran, von seiner kleinen Karibikinsel aus Weltpolitik zu machen. Kuba beteiligte sich mit Truppen, Kriegsmaterial, Ausbildnern und Piraten an Kriegen in Nicaragua, El Salvador, in Guatemala und in Panama, im afrikanischen Guinea-Bissau, in Äthiopien, in Mosambik und vor allem in Angola. Wer erinnert sich nicht an die Jahre 1987 und 1988, als die südafrikanische Armee zur Unterstützung der UNITA und zur Verfolgung der SWAPO in Südangola einmarschierte? Ohne Absprache mit der Sowjetunion entsandte Fidel Castro ein großes Truppenkontingent vor Ort, kämpfte auf der Seite Angolas und der SWAPO gegen die südafrikanische Armee in der berühmten Schlacht von Quito Guanavale. Diese Schlacht war die größte auf dem afrikanischen Kontinent seit El Alamein. Quito Guanavale wurde zum Wendepunkt im Kampf gegen die Apartheid und der Unabhängigkeit Namibias. Und Castro war auf der Seite der Sieger.
Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños?
Einige Imperialisten fragen sich, warum wir Angola helfen. Welche Interessen verfolgen wir dort? Die Imperialisten haben sich daran gewöhnt, dass die Helfer in diesem Land Öl, Kupfer oder Diamanten oder andere Bodenschätze sichern wollen. Wir verfolgen in Angola keine materiellen Interessen und das verstehen die Imperialisten nicht. Wir erfüllen einzig und allein eine internationalistische Aufgabe, wenn wir dem angolanischen Volk helfen.
Die Welt rieb sich immer wieder die Augen, wo überall sich Fidel Castro als Herr einer kleinen Karibikinsel auf der Welt einmischte. Im Verlauf von mehr als 4 Jahrzehnten hat Kuba rund 350.000 Soldaten an Schauplätze internationaler Konflikte geschickt. Fidel Castro lenkte die kubanischen Schlachten in Lateinamerika und in Afrika von Havanna aus. Sein Mann vor Ort hieß General Arnaldo Ochoa, ein charismatischer Militärführer, der bei den kubanischen Söldnern sehr beliebt und populär war. So populär vielleicht, dass er für Fidel Castro in Havanna innerhalb der militärischen Strukturen hätte gefährlich werden können. Castro machte mit General Ochoa kurzen Prozess. In einem beispiellosen Schauprozess wurde Ochoa des Drogenhandels in Afrika und anderer Delikte bezichtigt.
Pero droga, Ochoa.
Sí, claro.
Cocaína, Ochoa, para envenenar pueblos enteros.
Aber Drogen, Ochoa, Kokain, Ochoa, Drogen. Die ganze Welt vergiften. Wir sind Internationalisten, welche die Interessen anderer Völker verteidigen.
Es kam, wie es kommen musste. General Ochoa wurde am 13. Juli 1989 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Ein aufgewühlter Fidel Castro verkündete an einer Sitzung des Staatsrates das Todesurteil gleich selbst. Der Prozess war Thema eines Dokumentarfilms, dem folgende Sequenz entnommen ist.
El Consejo de Estado
va a conocer de la sentencia dictada por el Tribunal Especial Militar con fecha 7 de los corrientes.
Der Staatsrat hat das Verdikt des außerordentlichen Militärtribunals in der Causa Nummer 1 vom 7. Juli 1989 zur Kenntnis genommen. General Ochoa wird wegen Drogenhandels und Machtanmaßung zum Tode verurteilt.
Fidel Castro ist nie zimperlich mit seinen Gegnern umgegangen. General Ochoa musste daran glauben und vor ihm ist auch Che Guevara untergegangen. Fidel Castro war immer klar, dass seine Revolution nur einen Führer haben konnte. Che Guevara, der, wie er selbst sagte, im Kalten Krieg in Afrika und in Lateinamerika 2, 3 Vietnams anzetteln wollte, fiel im Hinterland von Bolivien dem amerikanischen Geheimdienst in die Hände. Jedoch nicht bevor ihn Havanna mit dem Wissen von Fidel Castro in Bolivien fallen gelassen hatte. Che Guevara wurde 1967 auf Geheiß des bolivianischen Generals Barrientos erschossen. Fidel Castro hat alle ausgesessen, Freunde und Feinde. Michail Gorbatschow in Moskau, 10 amerikanische Staatschefs in Washington, Václav Havel in Prag, Mao Zedong in Beijing, Präsident Botha in Pretoria und viele ihm freundlich und feindlich gesinnte Staatschefs mehr. Fidel Castro dozierte jahrzehntelang in Havanna über die großen Fragen der Welt, in den 80er Jahren über die unbezahlbare Auslandsschuld der Dritten Welt und jetzt über die Frage, ob es in einer Welt, wo jeden Tag 25.000 Menschen Hungers sterben, ethisch ist, Nahrungsmittel wie Mais zu Treibstoff zu verarbeiten. Sein Lieblingsthema, sein politisches Projekt, dem er seine phänomenale Karriere letztlich verdankt, sind jedoch die Vereinigten Staaten von Amerika geblieben.
El imperio se enfrenta a una prueba difícil. El imperio soberbio y arrogante.
Das Imperium steht vor einer schweren Probe. Dieses arrogante und überhebliche Imperium wird seine Position nicht ändern wollen. Aber dieses Imperium wird keine Alternative haben, als seine Position zu ändern, weil es weder die politischen noch die moralischen Kosten bezahlen kann, wenn es seine Anschuldigungen gegen Kuba aufrecht hält.
Sie se empeñan en sostener su imputación.
Niemand bezweifelt heute ernsthaft, dass die Embargo-Politik der USA gegen Kuba gescheitert ist. Trotzdem wollen die beiden Nachbarn, die nur 90 Meilen trennt, keine Lösung für die Konflikte finden, die aus dem Kalten Krieg stammen. Das muss für beide Seiten, den David und den Goliath, beschämend sein. Denn aufgrund dieser Politik des Festhaltens auf beiden Seiten von unhaltbaren Positionen sterben jährlich Hunderte, wenn nicht Tausende Kubanerinnen und Kubaner, die auf ihren waghalsigen Überfahrten in seeuntüchtigen Booten von Kuba in die USA in der Straße von Florida ertrinken. Daran wird sich vermutlich auch nichts ändern, nachdem Fidel Castro nun von seinen Ämtern zurückgetreten ist. Ob Raúl Castro, der bisherige Verteidigungsminister, nach seinem Aufstieg die Lage mit Washington entschärfen kann, bleibt abzuwarten. Ein Gesprächsangebot an die USA hat Raúl Castro anlässlich des 45. Jahrestages der kubanischen Streitkräfte gemacht.
Sirva la oportunidad para nuevamente declarar nuestra disposición.
Ich benutze die Gelegenheit, um erneut unsere Disposition zu markieren, die seit langem bestehenden Differenzen zwischen den USA und Kuba am Verhandlungstisch zu diskutieren. Klar ist auch, dass die Gegenseite akzeptieren muss, dass Kuba nicht einmal den Schatten einer Verletzung unserer Unabhängigkeit tolerieren wird. Diese bilateralen Gespräche müssen auf der Basis der Gleichheit, der Gegenseitigkeit, der Nichteinmischung und des Respekts stattfinden. Nach fast einem halben Jahrhundert sind wir gewillt, geduldig zu warten, bis sich in den höchsten Machtsphären von Washington der gesunde Menschenverstand durchsetzt.
En la conducta de los círculos del poder en Washington.
Viele politischen Beobachter von Kuba sehen in Raúl Castro den Pragmatiker, der in den vergangenen Jahren die kubanische Armee zu einem der wichtigsten Wirtschaftsunternehmen des Landes im Bereich des Tourismus gemacht hat. Wayne Smith, der ehemalige US-Geschäftsträger in Havanna, meint zum möglichen Kurs von Castro:
He is pragmatic. As a matter of fact, I think Raúl
Castro ist pragmatisch. Ich glaube, Raúl ist viel offener als Fidel Castro für ein neues Verhältnis zu den USA.
Die Signale, die Raúl Castro aussendet, sind unterschiedlich und sie strotzen vor Selbstbewusstsein.
Vivimos un momento excepcional de la historia. A muchos les pareció.
Wir leben einen außergewöhnlichen Moment der Geschichte. Als das sozialistische Lager in den 90er Jahren unterging und die Sowjetunion verschwand, glaubten viele, das Ende der internationalen revolutionären Bewegung sei gekommen. Einige gaben uns den abenteuerlichen Rat, die Ideale aufzugeben, für die ganze Generationen von Kubaner ihr Leben hingegeben haben. Groß war die Enttäuschung und die Frustration unserer Feinde. Größer aber war die Bewunderung der unterdrückten Mehrheiten über die Standhaftigkeit, die Ausgeglichenheit, die Reife und das Vertrauen in sich selbst des kubanischen Volks. Wir sind überzeugt, dass die globalen Konflikte nicht mit Kriegen gelöst werden können.
Raúl Castro mag pragmatisch sein, aber er bleibt in Kuba Herr über die Waffen.
Es válido y permanente lo expresado por el compañero Fidel.
Es ist und bleibt gültig, was Fidel Castro schon immer gesagt hat. Solange der Imperialismus besteht, werden Partei, Staat und Volk der Verteidigung die höchste Aufmerksamkeit schenken. Denn die Geschichte zeigt mit großer Eloquenz, dass jene untergehen, welche dieses Prinzip missachten.
No sobreviven al error. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva!
Kuba hat im vergangenen Jahrzehnt einen weit größeren Weg zurückgelegt, als in der Öffentlichkeit bekannt ist. Die Transition, der Übergang von der historisch gewachsenen Machtklique zu technokratisch und in Marktwirtschaft geschulten Kräften, ist in Kuba vollzogen. Kuba hat zum Beispiel die Zuckerindustrie total umgebaut, die Kapazitäten massiv verringert und damit den Weg für eine diversifizierte Landwirtschaft geöffnet. Kuba hat sich mit den protestantischen und den katholischen Christen, aber auch mit den afrokubanischen Religionen vor und nach dem Papstbesuch im Jahre 1998 bis zu einem gewissen Grad arrangiert. Kuba ist heute von den Tourismuseinnahmen abhängig, nicht von den Einkünften der Zuckerindustrie. Hunderte, wenn nicht tausende hohe kubanische Funktionäre haben in den vergangenen 10 Jahren in London, in Paris, in Brüssel und in Rom die Gesetze der Marktwirtschaft studiert. Und längst haben auch ausländische Unternehmen, zum Beispiel aus Spanien, Italien, Kanada, aus Brasilien, Mexiko und Venezuela, die viele Stücke der kubanischen Wirtschaft zusammen mit kubanischen Partnern gesichert. Für den Fall, dass die wirtschaftliche Öffnung für profitable Großinvestitionen in Kuba kommen sollte. Wer aufgrund der Embargo-Politik fast leer ausgehen dürfte, sind die USA. Auch wenn Fidel Castro zurückgetreten ist, wird Kuba im US-Präsidentschaftswahlkampf nochmals in die Weltpolitik eingreifen. Präsident George Bush hat schon geäußert, was er zum Rücktritt von Fidel Castro meint.
The question really should be, what does this mean for the people in Cuba?
Die Frage sollte sein, was bedeutet der Rücktritt von Fidel Castro für die Menschen in Kuba? Sie litten unter Fidel Castro. Sie waren es, die für ihre Überzeugungen eingesperrt wurden.
Alle drei Spitzenkandidaten buhlen um die fast 1 Million kubanischen Wählerstimmen, vor allem im Süden von Florida. Der Republikaner John McCain verlangt die Freilassung der fast 300 politischen Häftlinge in Kuba, die Zulassung von politischen Parteien, regierungsunabhängige Gewerkschaften, freie Wahlen und freie Medien. Hillary Clinton auf der Seite der Demokraten verspricht, die Reisebeschränkungen für US-Bürger nach Kuba zu lockern. Einzig Barack Obama hat es bisher gewagt, von einer Lockerung des US-Embargos gegen Kuba zu reden, wenn Kuba Schritte hin auf einen demokratischen Wandel machen würde. Vieles deutet darauf hin, dass die Dinge in Kuba noch eine Weile so bleiben, wie sie sind. Was könnten die USA tun, um Bewegung in die bilaterale Beziehung zu bringen? Andres Oppenheimer, Kolumnist der Zeitung Miami Herald Tribune in Miami und Autor eines Buches über Fidel Castro, meint dazu:
The best thing the US could do right now is stay put, don't say anything.
Die USA sollten abwarten, nichts sagen, anderen das Reden überlassen. Später sollten sie ein wirtschaftliches Hilfspaket für Kuba schnüren helfen. Wenn die internationale Gemeinschaft, die Weltbank, die Exilkubaner und der Internationale Währungsfonds, sagen wir mal 5 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau in Kuba zusammenbringen und diese Hilfe der Regierung nach Fidel Castro anbieten, würde es für diese schwierig sein, eine solche Hilfe auszuschlagen. Verschiedene Kreise in Kuba würden zu einem solchen Hilfsangebot sagen: Caramba, so viele Länder akzeptieren internationale Hilfe. Warum sollten wir es nicht tun? Gleichzeitig muss gesagt werden, dass in Kuba keine politische Öffnung in Sicht ist. Die Kubaner sollten ihren eigenen Weg gehen können. Sie sollten ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen dürfen. Dissidente Gruppen sollten mehr unterstützt werden. Lateinamerikanische Länder sollten sich zusammen mit Spanien für mehr Demokratie und für die Wahrung der Menschenrechte in Kuba aussprechen. Die USA sollte bei all dem keine Führungsrolle spielen.
Und warum tut sich Kuba mit der politischen Öffnung so schwer?
People in every country in the world want change.
Menschen in den unterschiedlichsten Ländern wollen den Wandel. Und wenn jemand in Kuba nach fast 50 Jahren Fidel Castro die Türen zur Freiheit einen Spalt weit aufmacht, wird der Ruf nach Öffnung enorm werden. Das ist auch der Grund, warum Fidel Castro keine politische Öffnung gestattet hat. Die Menschen in Kuba haben die gleichen Wünsche und Frustrationen wie überall. Nach 50 Jahren des Gleichen sind sie bereit, etwas Neues auszuprobieren.
Was dürfen die Kubaner von der neuen Regierung in Havanna erwarten?
Die Regierung wird ihren eigenen Weg gehen, vermutlich neue Marktelemente in die Wirtschaft einbringen. Kaum jedoch wird es eine politische Öffnung oder Verbesserungen im Bereich der Menschenrechte geben. Die neuen Leader können nur bis zu jenem Punkt gehen, an dem sie die nach wie vor alles überragende Figur von Fidel Castro berühren.
Wird die Geschichte Fidel Castro die Absolution erteilen, so wie er es sich schon immer gewünscht hat? Wohl kaum. Er wäre in Kuba der Einzige gewesen, der in den vergangenen 50 Jahren jede politische und wirtschaftliche Reform und jede Öffnung hätte initiieren können. Das hat er nicht getan.
Adios Fidel. Sie hörten eine Sendung von Erwin Dettling. Die Übersetzungen las Christoph Keller.